Déjà-vu, 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 gute Arbeit, sichere Rente, soziales Europa, Déjà-vu, Déjà-vu, Déjà-vu. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, ich habe das alles schon erlebt. Das, was ich jetzt hier erlebe, auch die Runde. Und ich fange am besten mal mit einer Begrüßung an. Da kann man nicht viel falsch machen. Ich begrüße Sie natürlich recht herzlich hier auf der Freifläche bei Radio Frei, auch die Hörerinnen und Hörer vom Freien Rundfunk Erfurt International, die das jetzt vielleicht hören. Und ich begrüße natürlich die Menschen hier in der Runde. Ich begrüße Carola Stange von den Linken, Manfred Schuber von der Piratenpartei, Dieter Lauinger, Bündnis 90 Die Grünen, Carsten Schneider von der SPD und neu in der Runde Michael Hose, CDU-Vorsitzender der Jungen Union, also von der CDU, Vorsitzender der Jungen Union. Warum er genau hier sitzt, für Frau Tillmann werden wir besprechen. Jetzt habe ich die Begrüßung hinter mir und trotzdem bin ich noch ein bisschen aufgeregt, weil ich das Gefühl habe, ich gehöre nicht dazu. Denn die 193er sind ja wie eine Familie. Und ich nehme mal an, dass Sie sich häufiger sehen, als Sie Ihre Freunde und Ihre Familie sehen. Ich weiß nicht, wie viel der Runde das bei Ihnen jetzt schon ist. Es ist natürlich eine Familie, die sich streitet. Und es kann nur einen oder eine geben, also einen Direktkandidaten, der dann das Rennen macht. Und das werden wir wissen am 22. September. Ich hoffe, Sie sind noch nicht diskussionsmüde. Herr Lauinger hat gesagt, unten, bevor wir uns getroffen haben, können wir nicht mal über was anderes reden, immer über die gleichen Themen. Mal sehen, was wir da noch so einflechten. Und dachte ich, über was anderes reden, fange ich mal mit einem Schlagersänger an. Kennen Sie noch Jörg Hindemith? Ja, einige hier kennen noch Jörg Hindemith für, ja, aus Ingersleben, Jörg Hindemith. Der hat einen neuen Schlager gemacht. Also im Cancan-Stil und der Schlager ist neu, noch nicht veröffentlicht, ich durfte mir schon mal anhören und der heißt Laberlaber Sülz. So für Faschingsveranstaltungen wahrscheinlich ganz gut, Laberlaber Sülz. Und ein Zitat ist, ich gehe in die Politik, suche mir irgendeine Farbe aus und am Ende kommt doch dasselbe raus. Weiß nicht, was er damit meint, aber vielleicht meint er damit, dass es doch nicht so wichtig ist, wen ich wähle. Am Ende kommt das Gleiche raus. Herr Lauinger, jetzt reden wir doch wieder über dasselbe. Bündnis 90 Die Grünen. Ist es nicht eigentlich egal, welche Farbe ich wähle? Am Ende kriege ich schwarz-gelb oder rot-grün oder ich kriege eine große Koalition. Macht das den Unterschied?
Ja, also ich erlebe das ja auch, wenn ich jetzt als einer der zwei Thüringer Spitzenkandidaten nicht nur in Erfurt, sondern wirklich im ganzen Land immer unterwegs bin, an Wahlkampfständen, dass man mit dem Argument konfrontiert wird, das ist doch egal, was ich wähle. Kommt genau das, was Sie gesagt haben, kommt doch dasselbe raus. Ich sage dann immer oder versuche die Leute immer in ein Gespräch zu verwickeln und sage, was ist Ihnen eigentlich besonders wichtig? Was wollen Sie in Ihrem Leben, dass es bleibt oder dass es sich ändert oder was auch immer. Und wenn man dann die Menschen so versucht, konkret anzusprechen und sie sagen ihnen von den Sorgen und Nöten, die sie haben, dann kann man an diesen Sorgen und Nöten oft schon ganz deutlich klar machen, dass es tatsächliche Unterschiede gibt. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, unterwegs sein in Thüringen heißt in der Regel konfrontiert werden, ich nenne es mal ganz als Oberbegriff, mit sozialen Themen. Und an diesen sozialen Themen kann man dann wirklich eben Unterschiede deutlich machen. Und ich finde, es ist auch gut so. Das gehört ja zur Demokratie, dass es unterschiedliche Lösungsansätze gibt. Und dann kann man ihnen zum Beispiel Menschen sagen, ja, wenn diese Regierung bleibt, dann wird es keinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn geben. Kommt eine andere Regierung, wird es den geben. Und das kann man dann mit ganz, ganz vielen Beispielen so fortsetzen. Und dann schafft man es den Menschen, glaube ich, auch klar zu machen, dass es Unterschiede gibt. Und dass es sich auch lohnt, am 22. zur Wahl zu gehen und nicht nur selber, sondern vielleicht im Idealfall auch noch Familienangehörigen, Freunden, Arbeitskollegen zu sagen, Mensch, geh wählen, weil es entscheidet sich wirklich was an diesem Sonntag.
Jetzt hat er doch wieder das Thema angesprochen, aber es ist ja das Thema gute Arbeit, sichere Rente, soziales Europa. Herr Hose, schön, dass Sie da sind. Sie vertreten Frau Tillmann. Antje Tillmann kann nicht, die ist auch natürlich im Stress. Die anderen in der Runde sind ja bekannt aus Funk und Fernsehen und durch die Wahlplakate Sie vielleicht nicht so. Deswegen stelle ich Sie nochmal besonders vor. Sie sind Vorsitzender der Jungen Union hier in Erfurt und sind ja auf einem Ausflug in die Politik, wollen das eigentlich nur ein Jahr machen, wollen Frau Lieberknecht ein bisschen helfen, sind also in der Geschäftsstelle der CDU Thüringen als Referent für Grundsatzfragen, also sie managen den Wahlkampf, könnte man sagen. Im richtigen Leben sind sie Gymnasiallehrer und wollen dann auch wieder im richtigen Leben als Richtiges machen, also als Lehrer für Geschichte und Sozialkunde arbeiten. Wieso der Ausflug in die Politik?
Weil es einfach spannende Zeiten sind. Also es steht viel auf dem Spiel, dieses Jahr in Deutschland, hier im Wahlkreis, nächstes Jahr Kommunalwahlen, Europawahlen, Landtagswahlen. Und ich glaube, ich kann dem Herrn Lauinger da nur recht geben, es geht da schon um eine Richtungsentscheidung. Und man hat mich gefragt, ob ich da mittun will. Und als jemand, der sich für Politik interessiert, kann man so ein Angebot nicht wirklich ablehnen.
Naja, aber unanstrengend ist es ja nicht. Und es ist ja sicher auch mit Stress verbunden. Beschimpfungen aller Orten oder hält sich das in Grenzen?
Na, ich muss da Herrn Lauringer jetzt mal widersprechen. Also ich erlebe jetzt nicht, dass die Menschen zu uns kommen und sagen, ist doch eh egal, wen ich wähle. Mhm. Zwei Drittel aller Thüringer wollen, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt, laut MDR-Umfrage. Und das ist genau das, was wir auch in den Wahlkampfständen erleben. Die Leute kommen hin. Ich war gestern am Moskauer Platz, nicht gerade eine CDU-Hochburg. Die Leute sagen, wunderbar, ja, wir wollen, dass es in diesem Land so weitergeht. Es gibt natürlich Probleme, das will ich gar nicht schönreden. Es ist nicht alles perfekt. Aber die Leute sagen, die Richtung stimmt. Wir wollen, dass es so weitergeht. Wir wollen, dass es in Berlin mit Angela Merkel so weitergeht. Und wir wollen, dass es hier im Wahlkreis mit Antje Timmermann weitergeht.
Also mit Angela Merkel könnte es ja weitergehen in verschiedenen Konstellationen. Mit der FDP, mit der SPD, vielleicht gibt es auch noch andere Konstellationen. Das ist ja dann die große Frage. Und da stellt sich dann wieder die Frage, wo sind die Unterschiede? Herr Schneider, ich muss Ihnen die Frage, auch wenn Sie es vielleicht nervt, nochmal stellen. Wieso gerade mit den Grünen zusammen und nicht mit der CDU? Das hat doch mal eine Zeit lang aus Ihrer Sicht bestimmt gut geklappt, oder?
Nee, das war ja, große Koalitionen sind nur Notgeburten. Und das war sicherlich eine Frage, als wir dann die Finanzmarktkrise hatten, eine, dass ziemlich zügig reagiert werden konnte. Aber wir sind für ganz klar und entschieden für Rot-Grün, weil die innenpolitischen Themen mit der Union, Dieter Lauinger hat das angesprochen, gesetzlicher Mindestlohn will die CDU nicht. Bürgerversicherung in der Krankenversicherung will die CDU auch nicht. Da ist sie eng bei der FDP. Und ich sage mal, den Abbau von Subventionen und die notwendigen Investitionen auch in den Bildungs- und den Verkehrsbereich zu machen, das geht auch nicht. Und ich habe heute eine Studie gelesen vom DIW. Nee, Quatsch, gar nicht vom DIW, sondern aus dem Haus von Herrn Rösler, also Wirtschaftsministerium, die eine Bewertung gemacht haben der Wahlprogramme der CDU und der FDP und kommen darauf, dass wenn das alles kommt, und hier sind ja keine Gegenfinanzierungsvorschläge.
Wenn was kommt?
Wenn es bei alles kommt, also die CDU und die FDP die Regierung wieder stellen würden und ihre Wahlprogramme umsetzen würden, dann wäre das alles schuldenfinanziert. Und das heißt, diese Versprechen, die da gemacht werden, sind nicht gegenfinanziert. Und das ist ein klarer Unterschied zu Grünen und SPD. Wir sagen, dass wir die Steuern für wenige Reiche erhöhen wollen. Und dass wir Subventionen abbauen wollen. Und dass wir das zum Beispiel in den Bildungssektor investieren wollen und zum Beispiel auch in den Infrastrukturbereich. Das ist irgendwo stand die ehrlichste Wahl überhaupt bisher, ist ein Kommentar. Kann man so überhaupt gewinnen? Mal gucken. Ja? Also wir gehen was ehrlich ran und nicht unsolid. Deswegen bin ich ganz klar für Rot-Grün. Und ich nehme die Stimmung, ich war heute am Berliner Platz. Ah, ist in der Nähe vom Moskauer Platz, da bin ich auch öfter. Die nehme ich da ganz anders wahr, ja, aber okay.
Ist klar. Aber was Sie eben beschreiben, ist das nicht das Gegenteil von dem, was Sie unter Rot-Grün gemacht haben? Also nicht ganz das Gegenteil, aber doch schon eine ganz schöne Kehrtwende?
Nee, jede Zeit hat ihre eigenen Antworten. Und wenn Sie darauf anspielen, vielleicht auf Steuerpolitik. Wir wollten immer eine Vermögenssteuer, zum Beispiel. Dafür brauchen Sie aber den Bundesrat. Und der war nach der Regierungsübernahme 98 dann sofort wieder keine rot-grüne Mehrheit.
Jetzt ist der Bundesrat schuld.
Ja, natürlich, weil der muss ja zustimmen. Okay. Ist ja eine Landessteuer. Der Bundesrat muss zur Wiedererhebung der Vermögenssteuer zustimmen. Oder muss man eine einfache Mehrheit haben. Und Sie werden sich erinnern, 1999, Roland Koch, die Ausländerkampagne, Unterschriften, wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Und er hat die Wahl gewonnen in Hessen, damit war die Mehrheit futsch. Und wir konnten das zum Beispiel dann nicht mehr durchsetzen. Jetzt haben wir eine rot-grüne Mehrheit im Bundesrat. Ich glaube, die wird auch länger halten. Und es wäre gut, wenn Deutschland da einheitlich regiert würde und wir auch auf Bundestagsebene eine klare rot-grüne Mehrheit hätten.
Mhm. Frau Stange, wenn ich mir das so anschaue, was die Positionen der Linken sind, der Grünen und auch der SPD, da entdecke ich große Parallelen. Also Mindestlohn, Sie sagen irgendwie 10 Euro, Rot-Grün sagt 8,50 Euro. Aber ansonsten sind diese Positionen ja relativ ähnlich. Was unterscheidet Sie eigentlich noch von der SPD?
Na, ganz, ganz viel. Also ich sage mal, die Linke, das ist die wirkliche, echte Oppositionsfraktion, die in den Deutschen Bundestag wieder einzieht und wieder gebraucht wird. Weil egal, wie die Konstellation aussehen wird nach dem 23. oder nach dem 22. September, Sie haben es ja vorhin erwähnt, dass ganz viele Dinge, die heute in Wahlprogrammen stehen, auf einmal in Koalitionsvereinbarungen den Bach runtergehen, dass Kompromisse geschlossen werden und dass sich in wenigen Monaten wenige an das erinnern werden, was sie heute Wählerinnen und Wähler versprechen. Darum ist es wichtig, am 22. September links zu wählen, die Linke, als eine starke Opposition, weil sie genau den Finger in die Wunde legt und immer wieder nachhaken wird und sagt, hallo, was habt ihr hier gesprochen, wo sind eure Aktivitäten, wo ist das, was ihr den Bürgerinnen und Bürgern angeboten habt. Ja? Darum ist das vielleicht von Inhalten hier und da identisch, aber wir als gute Oppositionsfraktion, die wir jetzt schon sind in dem Bundestag und die wir auch ab dem 23. September wieder sein werden, ist was ganz, ganz Wichtiges.
Da kommen wir zu den Details. Kommen wir dann noch, Herr Schubert, Manfred Schubert von den Piraten, Sie haben gehört, wie es geht, ne? Was man danach sagen muss, Wahlaufruf starten und so weiter. Aber Sie, das habe ich in den ersten Slogan der Piratenpartei gefunden, haben einen Slogan, der dem Wahlverweigerer halt sehr gut gefallen hat. Er geht dieses Jahr nicht zur Wahl, sagt, ich mache den Zirkus nicht mit, aber ein Slogan der Piraten gefällt mir. Er sagt, ihr seid die mit den Antworten, wir sind die mit den Fragen. Also die Piraten sind die mit den Fragen und die anderen sind die mit den Antworten. Was haben Sie denn für Fragen?
Fragen, das heißt, wir wollen in erster Linie eine direktere Demokratie. Also wir wollen das Problem überwinden, dass eigentlich nach der Wahl immer nichts passiert. Also ich sehe das...
Immer nichts passiert, das ist ja sehr pauschal.
Ich führe es kurz aus. Das ist ja gerade so in der Anmoderation schon ein bisschen genannt worden. Ich nehme das genauso wahr, nämlich alle 4 Jahre wird in dem Wahlkampf die tollsten Sachen versprochen von allen Parteien und man denkt, Mensch, Wahnsinn, was die alle vorhaben, jetzt passiert richtig was. Und nach der Wahl erlebt man eigentlich immer, dass im besten Fall gar nichts, im schlimmsten Fall das Gegenteil passiert. Und meine Motivation in der Politik ist eigentlich, das zu ändern. Und das ist vorhin schon genannt worden, wie gesagt, so in der Anmoderation, dass da das Problem eigentlich der Lobbyismus ist. Also, dass die Leute, die in den Bundestag gewählt sind, sich eigentlich nicht ihren Wählern verpflichtet fühlen, sondern dass die eigentlich das tun für den, der am meisten Geld bezahlt. Da gibt es Parteispenden, da gibt es in Deutschland die Abgeordnetenkorruption, die nicht unter Strafe steht. Und meiner Meinung nach müsste man, um überhaupt all diese Sachen, ich behaupte mal, ja, jetzt reden alle von Mindestlohn, ich behaupte mal, nach der Wahl wird es keinen Mindestlohn geben, weil man irgendeine Koalition findet, wo man im Koalitionsvertrag dann eben festschreibt, nein, es gibt keinen Mindestlohn. Mhm. Und ja, um all diese Probleme lösen zu können, muss man ein Stück tiefer graben. Da muss man diese Korruption bekämpfen, da muss man die Lobbyisten bekämpfen, da muss man verpflichtendes Lobbyistenregister für den Bundestag anlegen. Da sollte man Volksentscheide einführen, dass man Fragen übers Volk initiieren oder stoppen kann, wenn die Politik den Menschen nicht gefällt. Das ist mein Ansatz, wo ich sage, es kann sich kaum was ändern, solange sich die Mechanismen nicht ändern.
Was haben Sie denn für Fragen zum Thema gute Arbeit, sichere Rente, soziales Europa? Also fangen wir mal bei guter Arbeit an. Ist es ein Thema, was die Piraten interessiert?
Ja, auf jeden
Thema
Fall.
Thema Arbeitsmarkt?
Klar. Also wir reden ja auch viel mit Menschen und erleben auch oft, dass die Leute zu uns kommen und sagen, das Geld reicht vorn und hinten nicht. Wir haben hier die Rente zu niedrig und da 1-Euro-Jobs. Und wir finden das grundsätzlich erstmal eine gute Idee. Also Mindestlohn würden wir auf jeden Fall unterstützen. Wir haben da auch genaue Formel im Parteiprogramm stehen, dass er irgendwo da auf knapp 10 Euro pro Stunde kommt. Aber wie gesagt, solange man nicht irgendwo sicherstellt, dass die Interessen des Volkes auch nach der Wahl noch von Bedeutung sind, ist das relativ irrelevant. Aber ansonsten würden wir diese Vorschläge natürlich unterstützen.
Herr Lauringer, Sie wollten sich einmischen und über was anderes reden?
Nee, mir ist das, was Herr Schubert gesagt hat, in einem Punkt wirklich wichtig, dass ich zumindest mal meine Gegenposition dazu sage. Also zu sagen, Politiker sind alle fremdgesteuert, alle nur Lobbygruppen verpflichtet, haben keine eigene Meinung und wenn sie dann gewählt sind, machen sie das Gegenteil von dem, was sie vorher gesagt haben. Das bedient so ein Politikervorurteil. Da würde ich zumindest für mich in Anspruch nehmen, dass es nicht so ist. Die Frage wäre auch, ob Sie der Meinung sind, dass die Piraten, die jetzt in den Landtagen sitzen, das auch verkörpern. Das wäre die erste Frage. Und das zweite, ich sag mal, ich habe jetzt oder mache seit 20 Jahren eigentlich einen anderen Job. Ich hätte im Oktober 20-jähriges Dienstjubiläum. Vielleicht werde ich das dann nicht mehr antreten und nach Berlin gehen. Aber ich gehe dorthin und nehme für mich in Anspruch, dorthin zu gehen. Und wenn ich für irgendwas stimme, muss ich davon überzeugt sein. Also mich müssen Leute davon überzeugen, dass ich was mache. Und ich mache nichts, weil irgendjemand dasteht als Lobbygruppe und sagt, das musst du jetzt machen. Also vielleicht, ohne damit jetzt zu prahlen, das war auch mein Job 20 Jahre als Richter und das mache ich nicht. Und von daher würde ich mich dagegen verwehren.
Und jetzt sind wir schon mal schön warm gelaufen. Das ist gut, dass wir ein paar Positionen geklärt haben. Jetzt kommen wir mal zu den eigentlichen Themen. Gute Arbeit, sichere Rente, soziales Europa. Normalerweise würden wir, weil wir hier viele Gäste von der Gewerkschaft haben und die auch einladen, erstmal über Arbeit reden. Ich würde erstmal gern über ein soziales Europa reden. Wenn man sich anschaut, dass das an dritter Stelle steht, soziales Europa, gute Arbeit, hängt natürlich alles zusammen. Und ich mache dann ein kleines Quiz und Ratespiel und fange mit Herrn Schneider an zum Thema Europa. Ich habe ein Zitat und Sie sollen mal raten, von welcher Institution und aus welchem Jahr das kommen könnte. Ich löse es dann auf. Letzten Endes ist eine Währungsunion eine nicht mehr kündbare Solidargemeinschaft. Eine nicht mehr kündbare Solidargemeinschaft, die nach aller Erfahrung für ihren dauerhaften Bestand eine weitergehende Bindung in Form einer umfassenden politischen Union benötigt. Wer könnte das gesagt haben?
Keine Ahnung, was stimmt.
Das stimmt. Also Sie sagen erstmal, das stimmt. Das hat die Bundesbank gesagt im Jahr 1990 im Monatsbericht, also vor der Einführung des Euro, hat die gesagt, also eine nicht mehr kündbare Solidargemeinschaft ist diese Währungsunion. Also nicht nur eine Transfergemeinschaft, es ist eine Solidargemeinschaft. Wenn wir hier mit Gewerkschaftern reden und zum Thema Arbeitsmarkt, dann bezieht sich das natürlich auf den deutschen Arbeitsmarkt und die deutschen Arbeitsplätze, wo alles tippitoppi ist, zumindest wenn man die Arbeitslosenzahlen sich anschaut, ist das mit der Solidargemeinschaft tatsächlich schon in Deutschland angekommen, dass Europa, der Euroraum, eine Solidargemeinschaft ist?
Nicht bei allen. Also ich meine, es gibt hier Parteien, die ja, fast so, naja gut, also die mit den blauen Dingern, die sagen dann also Euro auflösen, ja. Die CDU und die FDP sagen, das kostet uns alles nichts, das ist alles Augenwischerei. Wir sind mit dem Beitritt oder Einführung des Euro als Währung einen Schritt zu früh gegangen. Nämlich, es gibt diesen zweiten Halbsatz, der ganz wichtig ist, nämlich nicht die politische Union, den die Bundesbank damit anbringt. Was bedeutet das? Dass man nicht nur eine gemeinsame Währung hat, sondern auch eine gemeinsame Finanzpolitik. Und das heißt, dass ich eben nicht in Irland einen Körperschaftssteuersatz, also für Unternehmen und Unternehmer habe, von 12,5% und in Deutschland von knapp 30, sondern dass es in etwa gleich ist. Nämlich wenn das so unterschiedlich ist, wie wir es jetzt erleben, dann gehen die Reisenden dorthin, wo sie am wenigsten Steuern zahlen müssen. Und das ist eben, das ist ein Kernproblem und jeder, der ihn weismachen will, dass wir quasi diese Währungsunion rückabwickeln können und das wird uns nichts kosten, das ist eine glatte Lüge und es wäre auch grundsätzlich falsch, auch gerade für die Arbeitnehmerinteressen, falsch. So, ich will aber, eins muss ich hier auch mal sagen. Also Herr Schubert, wissen Sie, jetzt haben Sie gerade gesagt, alle Abgeordnete sind korrupt. Das haben Sie gesagt, überlegen Sie sich das. Ich habe selten für jemanden, der demokratisch antritt, für ein Mandat, Sie bewerben sich ja hier darum, etwas so Undemokratisches gehört, nämlich alle anderen unter Generalverdacht zu stellen, dass sie nur für ihre eigenen Taschen arbeiten würden. Und wissen Sie eigentlich, dass Sie hier in einer Lobbyorganisation gerade zu Gast sind? Dieser DGB nämlich auch, wie viele, viele andere Organisationen auch. Das ist mir einfach ein bisschen zu billig, um das ganz klar zu sagen. Es ist demokratiefeindlich und schürt nur die Vorurteile, die Sie auf den Plakaten dann letztendlich noch sagen, dass Sie das eigentlich abbauen wollen.
Herr Hose, eine spannende Diskussion bis jetzt für Sie auch. Wenn die CDU diskutiert, da wird selten über eine Solidargemeinschaft gesprochen, zumindest im europäischen Maßstab. Sind wir in Europa in einer Solidar- und Transfergemeinschaft?
Also natürlich sind wir das. Also Europa ist, sind doch zwei Dinge. Europa ist zum einen eine Schicksalsgemeinschaft. Also auch als junger Mensch muss man mal daran erinnern, dass Europa ja letztendlich...
Boah, Schicksal ist doch sowas, was man nicht steuern kann. Das kommt über einen.
Ja, genau. Deswegen ist das ja auch nur der erste Punkt. Also das ist etwas, ein Projekt, was wir uns mal Gott sei Dank gegeben haben. Und da sind ja auch alle Parteien einig, zumindest die hier sitzen, dass Europa eine ganz wichtige Sache ist und dass es auch mehr Integration braucht. Europa führt letztendlich dazu, dass wir ein stabiler Kontinent sind, wo es letztendlich Frieden gibt. Und das sollte man schon nochmal erwähnen. Da haben Politiker von SPD, von Grünen, von der CDU, haben viele ihren Beitrag zugeleistet. Dann ist es natürlich aber auch eine Solidargemeinschaft. Und wir sind ja auch solidarisch mit den Partnern in Europa. Ich will nochmal daran erinnern, Rot-Grün hat damals Griechenland aufgenommen in den Euro. Hätte man nicht machen sollen, hat aber auch die CDU nicht laut geschrien, dass man es nicht tun sollte, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber jetzt sind sie drin und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass dieses Land stabil bleibt. Und wir tun da ja auch eine Menge durch unsere Garantien, die wir geben etc.
Alles klar, die Hilfen sind weit klar. Es geht aber um die vorherrschende Meinung, die man sich ja allerorten anhören kann. Wir zahlen für die faulen Griechen. Das ist jetzt übertrieben, das ist jetzt Stammtischparole, aber warum sollen wir für die zahlen? Bei uns läuft doch alles, bei uns brummt die Wirtschaft. Warum sollen wir für die eigentlich zahlen, weil die das alles nicht in den Griff bekommen?
bekommen?
Also zunächst einmal zahlen wir gar nicht so viel, wie immer eigentlich so angenommen wird. Okay. Das sind vieles Garantien, die im Falle eines Falles wirken würden, aber im Moment zahlen wir noch gar nicht so viel. Wir profitieren sogar enorm. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber letztendlich haben wir natürlich durch die hohen Zinsen, die Griechenland zahlen muss, in Deutschland sehr niedrige Zinsen, davon profitieren wir. Nichtsdestotrotz bringen die Griechen, und das sage ich auch immer, weil ich diese Diskussion, die Sie gerade auch ansprechen, die faulen Griechen überhaupt nicht teile. Okay. Da sind politische Fehler gemacht worden in Griechenland von vielen Parteien. Da hat es auch eine gewisse Verfilzung im politischen und im administrativen System gegeben. Aber jetzt bringen die Griechen ja viele Opfer. Also ich bin selber Lehrer. Also ich hätte keine Lust, als Lehrer auf 20% meines Gehalts zu verzichten. Mhm. Und so werden da ja Leute entlassen im Staatsdienst etc. Also da finden ja enorme Umwälzungen statt, die auch nicht so einfach sind für die griechische Gesellschaft, weil auch die Menschen dort natürlich auch nichts dafür können. Gleichzeitig müssen wir aber auch natürlich als diejenigen, die solidarisch sind mit den Griechen oder mit anderen Ländern, ich will es gar nicht auf Griechenland verkürzen, natürlich auch ein bisschen was einfordern. Wir müssen auch sagen, Freunde, ihr müsst eure Hausaufgaben machen, weil wir sind zwar solidarisch, aber auch nicht blöd. Ja, also wir werden jetzt nicht, wie das zum Beispiel Rot-Grün fordert, sagen, wir vergemeinschaften alle Schulden, Stichwort Eurobonds, wir sagen, okay, wir zahlen für eure Schulden mit. Nicht, weil wir nicht solidarisch sind, sondern welcher Anreiz ist denn das? Wenn ich die Schulden von jemand anders übernehme, alles warum klar. soll er sich dann noch selber kümmern?
Kommen wir mal zu den euren Schulden. Sie sagen, das sind deren Schulden. Nur mal versuchen nachzuvollziehen, woher die Schulden eigentlich kommen. Der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel, der sagt, es liegt an der deutschen Exportaggressivität und die deutschen Exportüberschüsse sind die Schulden der Südstaaten. Dass das ein Teil des Problems ist, was sich auch durch diese Währungsunion nicht mehr lösen lässt. Er spricht sogar von Entdemokratisierung von Gesellschaften durch die Aushebelung von parlamentarischen Entscheidungen durch die Bankenlobby und die Troika sei ja auch nicht demokratisch legitimiert. Herr Lauinger, können Sie nachvollziehen, was Hickel meint?
Kurz eine Bemerkung zu Herrn Hose, finde ich total spannend. Das sind die ersten CDU-Töne, die ich zu dem Thema höre, die so klingen, wie Sie es jetzt sagen.
Müssen Sie mal Angela Merkel zuhören in Ihren Reden.
In vielen anderen Statements, auch von Frau Tillmann und von Herrn Grund und wer auch immer hier in Thüringen unterwegs ist, klingt das nämlich ganz anders. Da wird den Leuten versucht klarzumachen, wir haften nicht für die Schulden der Griechen. Und das ist einfach schon von...
Jetzt erklären Sie gerade, was CDU-Position ist,
merken Sie? Nee, ich bin überrascht. Ich sage einfach, wow, höre ich jetzt zum ersten Mal. Finde es ja gut, wenn dieses Gedankengut jetzt vielleicht auch bei der CDU angekommen ist, dass das so ist. Nämlich, was Carsten Schneider gesagt hat, stimmt. Über die EZB haften wir schon längst und wir sind schon längst solidar und auch Transfergemeinschaft. Zu dem, was Sie gesagt haben, natürlich ist es ein Problem innerhalb der EU. Wenn wir und diese Exportstärke, die Deutschland hat, macht es natürlich auch den anderen Ländern innerhalb der EU extrem schwierig, wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Ich will das jetzt nicht vergleichen, aber es gab auch hier eine Situation, insbesondere nach 1990, wo in einem Land extrem wirtschaftlich unterschiedlich starke Regionen waren.
Ist ja in Deutschland jetzt noch so, dass es eine Transfergemeinschaft ist.
Ja, und von daher, das ist der Punkt, wo man einfach mal ehrlich dazu sagen muss, mit unterschiedlichen Lebensverhältnissen wird es immer Transferzahlungen geben müssen, wenn man sich als Gemeinschaft versteht. Wenn man natürlich sagt, man will separat sein, dann funktioniert es anders. Mhm. Aber in einer Gemeinschaft wird es Ausgleich zwischen wirtschaftlich Starken und wirtschaftlich Schwachen geben müssen.
Bleiben wir mal beim Exportüberschuss, der ja auch Frankreich zu schaffen macht, auch die Lohnzurückhaltung, zu der wir dann nochmal kommen, 20% niedrigere Löhne in Frankreich, höhere Löhne, Entschuldigung, in Deutschland sind sie 20% niedriger. Ich würde Ihnen gerne nochmal eine Spiegel-Online-Meldung von heute kurz zu Gemüte führen. Im ersten Halbjahr stieg der Überschuss dem IFO-Institut zufolge auf 96 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil von 7,2% am Bruttoinlandsprodukt. Damit läge Deutschland klar über einer Warnschwelle, welche die EU-Kommission im reformierten Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegt hat. Demnach gilt ein Wert von mehr als 6% als stabilitätsgefährdend. Bei einem längeren Verstoß droht die EU deshalb mit einem Mahnverfahren wegen der Exportüberschüsse und den Geschichten, die ich gerade vorgelesen habe. Schon in den beiden Vorjahren hatte Deutschland den höchsten Überschuss weltweit erzielt. Mit umgerechnet 238 Milliarden US-Dollar lag er über dem Exportweltmeister China mit 193 Milliarden und auch Saudi-Arabien. Das IFO-Institut bezeichnet Deutschland deshalb als den größten Kapitalexporteur der Welt. Das klingt da erstmal gut, Herr Schneider, oder? Aber ist es ein Teil des Problems von Europa?
Ja, absolut. Selbst die 6%, die da genannt werden in dem reformierten Pakt, sind schon viel zu hoch. Weil eigentlich soll es ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht geben. Das heißt, Import, Export in etwa gleich. Passiert das nicht, dann passiert einfach eins. Wir verkaufen Opel Corsa oder Porsches in die Welt und kriegen Schuldscheine dafür zurück und haben gemerkt, die sind gar nichts wert. Ja, und diese Abschreibung findet gerade statt. Das steckt nämlich ganz viel in den Bankbilanzen. Sind im Übrigen ganz viele ihrer Spareinlagen auch, die das sind. Was ist die Lösung dafür? Die Antwort muss ganz klar sein, dass wir eine stärkere Binnennachfrage hier in Deutschland brauchen. Das heißt, höhere verfügbare Einkommen von Arbeitnehmern und aber auch Rentnern und mehr Investitionen. In Deutschland wird nicht mehr investiert. Sowohl im öffentlichen Bereich nicht, aber selbst die Unternehmen investieren nicht. Netto sind die Abschreibungen höher als die Reinvestitionen. Und das bedeutet nur eins, es ist ein Sterben auf Raten. Und deswegen müssen die Investitionen gestärkt werden und letztendlich auch die Binnennachfrage. Die Leute müssen mehr in der Tasche haben. Lohnzurückhaltung haben sie genannt, um letztendlich auch mehr konsumieren zu können. Und das heißt, hier geht ja nicht um einen Hightech-Fernseher, sondern überhaupt was zur Verfügung zu haben und dann anderen Ländern in so einer Währungsunion auch einen auszugleichen. Das wäre eine ehrliche Antwort, wenn man das nicht macht.
Aber diese Diskussion vermisse ich ehrlich gesagt. Was Sie jetzt sagen, ist in der Debatte, gerade in diesem Wahlkampf, doch selten zu hören, oder?
Ja, es sind ja nicht einmal Sie, die leider die Fragen stellen, sondern es geht ja manchmal nur um Kirschkuchen. Ja, oder wie die
auch lecker. Sind,
ja. Das ist aber die ganz entscheidende Frage und die uns ja auch der IWF und andere Leute immer wieder spiegeln. Bundesregierung interessiert das nicht. Und es wäre eine Chance für die Länder in Südeuropa, dass sie nicht nur über die Kürzung ihrer Löhne, sondern eben auch durch stärkere Nachfrage, dass wir Leistungen dort nachfragen, letztendlich exportieren können und diese Bilanz wieder in den Ausgleich
bringen. Ist diese Umbau zu vermitteln, auch gerade Gewerkschaften, das würde möglicherweise Arbeitsabbau bedeuten, Umstrukturierung, die starke Exportwirtschaft eindämmen, geht das überhaupt?
Nee, das heißt das nicht zwingend. Weil erstens ist sehr viel nicht nur in den europäischen Raum, wir haben zwar 60% nach Europa, aber der wachsende Anteil geht in andere Länder. Und der zweite Punkt ist, dass es ja nicht darum geht, dass wir viel teurer würden, und unsere Produkte nicht mehr verkauft würden, sondern dass wir Geld hätten hier, die Menschen hier, dass quasi nicht Kapitaleinkommen gestärkt werden, die dann wieder, also unternehmerisches Einkommen gestärkt wird. Wenn die Löhne niedrig sind, steigt natürlich der Gewinn. Und wenn der Gewinn steigt, muss er irgendwohin verlagert werden. Wenn er nicht hier investiert wird, was passiert? Und dann geht das eben in andere Länder, in Anlagen, die kein Mensch braucht. Und wir bräuchten es eigentlich als Nachfrage von Gütern aus Südeuropa derzeit vor allen Dingen.
Mhm. Frau Stange, können Sie nachvollziehen, was Herr Schneider meint? Weil das ist ja eigentlich eine bittere Wahrheit, die auch eine Linkspartei vertreten müsste.
Ich glaube, da sind wir an der Stelle gar nicht so weit auseinander. Denn dieser Exportüberschuss, den wir seit vielen Jahren ja produzieren, die Zahlen haben Sie genannt, das heißt ja nichts anderes, dass in Deutschland wenige an der Armut der anderen reich geworden sind, sozusagen, ne, in dieser Finanz- und Exportpolitik. Und einen Satz will ich noch mal sagen zu dem Thema Europa mein Kollege ist es ja zum Glück nicht, von Ihrem rechten Nachbar. Europa sei ein Schicksal. Ich glaube, Europa ist unsere Chance. Europa ist eine Zukunft. Und ich würde das so nicht stehen lassen wollen, dass das einfach ein Schicksal ist. Eine Schicksalsgemeinschaft, wie er es gesagt hat. Ob er es gemeint hat, ist mir egal. Ich habe es so empfunden. Und hier sage ich einfach, wir müssen alle darum kämpfen, dass Europa so gestaltet ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger in Europa auch eine Chance da drin sehen, gut in Europa zu wohnen und dass es eine ordentliche Sozialunion gibt, wo soziale Standards festgelegt werden, dass nicht wie im Moment, ja, die Griechen, die wir immer wieder zitieren, nicht nur Löhne gekürzt werden, sondern dass Gesundheitsleistungen zurückgefahren werden, dass die Selbstmordrate in Griechenland von, sag ich mal, kleinen Bürgerinnen und Bürgern in den letzten Jahren immens gestiegen ist, weil sie sich einfach keine gesundheitlichen Leistungen mehr besorgen, organisieren können. Das ist ein Punkt, wo wir gemeinsam kämpfen müssten. Und dann hätten wir ein gutes Europa, wenn wir das hinbekämen.
So, jetzt kann Herr Hose das nochmal erklären, was er gemeint hat. Und noch die Frage schließe ich gleich noch an. Können Sie nachvollziehen, wenn jemand von einem Exportchauvinismus spricht und davon spricht und erklärt, dass wir mit unseren Exporten die Südländer kaputt machen?
Also zunächst mal ist es klar, wir gehören in Europa zusammen. Und wenn wir als in der Welt, das sieht man jetzt auch im Syrien-Konflikt, in vielen anderen Dingen, die Welt wird immer größer und Europa wird immer kleiner. Auch Deutschland ist nicht das Land, das auf der Welt irgendwie alleine irgendwie großartig Entscheidungen treffen kann. Deswegen brauchen wir Europa, deswegen müssen wir zusammenhalten, deswegen müssen wir auch gucken, dass wir das Europa zusammenhalten. Das meinte ich damit, das ist unser Schicksal, das ist eine ganz positive Sache, das ist nichts Aufgedrücktes, sondern das ist eine Herzensangelegenheit. Zum Zweiten,
erstmal spricht ja dieser Exportüberschuss, von dem Sie sprechen, für unsere unglaubliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das hat die Kanzlerin ja auch im bemerkenswerten Satz im TV-Duell gesagt. Das ist ja auch ein großes Verdienst von Rot-Grün und den hier nicht ganz so beliebten Hartz-Reformen.
Jetzt fangen Sie auch noch an zu umarmen. Das hatte die Kanzlerin schon so clever gemacht.
Nee, aber also ich höre auch gleich auf damit. Ja. Weil und jetzt machen Sie natürlich eins. Jetzt ist nach gewissen Jahren der stabilen Regierung Deutschland im guten Zustand und jetzt geht das los, was dann immer losgeht, dann soll das wieder umverteilt werden, das Ganze. Und wenn der Schneider von einer höheren Binnennachfrage spricht, die er gerne haben will, dann frage ich mich schon, warum Rot-Grün alle möglichen Steuern erhöhen will, die ja die Binnennachfrage wirklich schröpfen würde. Also dann will man die Einkommensteuer, die Erbschaftssteuer, die Abgeltungssteuer erhöhen, das Ehegattensplitting soll abgeschafft werden, die Mehrwertsteuer, da soll wieder rangegangen werden, die Freibeträge für Familien sollen gestrichen werden und so weiter und so fort. Wenn man jetzt eine höhere Binnennachfrage haben will, dann frage ich mich, warum lässt man den Leuten nicht einfach das Geld und dann werden sie natürlich mehr ausgeben. Aber, und den Satz sage ich noch, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass solche Länder wie Griechenland, Portugal wettbewerbsfähiger werden. Und das macht ja auch die EU-Kommission, indem sie sagt, wir investieren in Forschung und Bildung. Wir versuchen, dass auch in diesen Ländern die Wettbewerbsfähigkeit steigt und dann sind sie natürlich auch in der Lage, mit uns im Wettbewerb mitzuhalten. Aber weniger Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland kann ja nicht die Antwort sein.
Die sagen, behalten Sie ruhig das Mikro noch ein bisschen, Sie sagen, dass die Steuern das Problem sind, aber ist nicht die Lohnzurückhaltung auch ein Problem? Ich habe mich mit einer Wirtschaftsjournalistin unterhalten, die sagt oder vertritt die These, dass sich die eigentliche Eurokrise zwischen Frankreich und Deutschland abspielt, weil die in einem starken Dilemma sind, die Franzosen, weil in Deutschland 20% weniger verdient wird. Frankreich ist ein leistungsfähiges Land, aber durch die Lohnzurückhaltung von Deutschland sind die in der Bredouille, also unsere Freunde.
Also zunächst muss man erstmal sagen, hier haben die Tarifpartner, da muss man die Gewerkschaften auch mal loben, natürlich in den letzten Jahren viel dazu beigetragen durch eine vernünftige Lohnpolitik, die sie mit den Arbeitgebern zusammen gemacht haben, dass wir natürlich wettbewerbsfähig geworden sind, das muss man ganz klar sagen. Wenn man sich aber jetzt die Reallohnentwicklung anguckt, also nicht nur die Steigerungen, die dann von der Inflation aufgefressen werden, sondern das, was in der Tasche übrig bleibt, das steigt wieder bei den Leuten. Die Leute haben wieder mehr in der Tasche, auch nach Inflationsausgleich etc. allem. Und das ist ja das, was angeblich alle wollen. Und dann sage ich, wenn wir schon Reallohnanstiege haben, warum das dann über Steuern wieder zurückholen? Und natürlich sind wir jetzt in einer Phase, wo es Deutschland Gott sei Dank gut geht und wo ich auch völlig legitim finde, dass man dann höhere Lohnforderungen stellt. Und es passiert ja auch, dass die Abschlüsse wieder höher sind.
Hm. Herr Lauinger wird schon ganz nervös und sagt, das stimmt nicht, aber stimmt doch, dass Sie auch die Steuern erhöhen wollen, oder?
Ja, aber der Ansatz, ich fange mal so an. Ich teile den Ansatz zu sagen, wir müssen die Binnennachfrage stärken. Punkt 1. Jetzt ist die Frage, wie stärken wir die? Und da ist meine feste Überzeugung, wir sagen ja bei diesen Steuerplänen nicht, wir wollen generell alle Steuern erhöhen, um die mit dieser Mehr auch mal aufzuheben, sondern wir sagen, bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 70.000 Euro wird es Entlastungen geben. Und das sind genau die Menschen, die dann konsumieren, die dieses Geld dann in Konsum stecken. Und Gehälter über 70.000 Euro zu versteuerndes Einkommen pro Person. Da muss man sich erstmal fragen, wer hat das in Thüringen? Da bewegen wir uns in einer Größenordnung von vielleicht 5%. Und da sage ich Ihnen, das sind Menschen, die diese 5, 6, 7, 8, 9.000 Euro im Monat, die stecken das nicht unbedingt in Konsum. Die bilden Vermögen davon. Und deshalb glaube ich, es ist falsch zu sagen, wenn man das oberste Teil der Bevölkerung, die obersten 10% stärker besteuern will, wirkt man die Binnennachfrage ab. Verkehrt. Wir entlasten alle Einkommen bis 70.000, stärken damit die Binnennachfrage und die oberen 10.000, die ich jetzt genannt habe, die oberen 10%, die werden das verkraften, dass ihr Steuersatz von 31% auf 32% steigt.
Das stimmt doch, Entschuldigung, das ist doch nicht die Wahrheit. Also doch. Sie wollen natürlich gewisse Steuern im oberen Segment nur erhöhen, aber Sie wollen, im Wahlprogramm der SPD steht zum Beispiel drin, wir wollen, und das steht übrigens bei Ihnen auch drin, bei den Grünen, wir wollen das Ehegattensplitting abschaffen. Und Sie wollen Sie wollen die Steuerfreibeträge für Familien kürzen. Das sind doch jetzt nun ganz normale Menschen und keine Reichen.
Also, das ist ein harter Widerspruch. Also mal abgesehen davon, dass Sie jetzt Partei ergreifen für die oberen 10.000, ne? Bei denen wollen wir nämlich ran. Aber jeder hat halt seine Wähler. Ist es auch ökonomisch vollkommen richtig, den wachsenden Vermögenszuwachs, den wir haben, der ja sich in der Sparquote niederschlägt. Wir haben eine Sparquote in Deutschland, die liegt bei 11%. Nun fragen Sie sich mal, aber wer sparen kann? Ja? Also von 1.200 Euro brutto, was hier kein seltenes Gehalt ist, können Sie gar nichts sparen. die Leute, wenn sie 100 Euro mehr geben, wird sofort verkonsumiert, da bleibt nichts übrig. Im Zweifel werden noch Schulden zurückgezahlt, die nämlich aufgelaufen sind, oder es wird, geht in den Konsum. Das wollen wir. Und das geht aber vor allen Dingen durch Lohnpolitik. Gesetzlicher Mindestlohn, ein Punkt, aber auch tarifvertraglich bezahlte Arbeit. Und das Absurde, jetzt kommen wir zur Finanzkrise, ganz kurz. Was ist da passiert? Wir hatten diese wahnsinnige Vermögensaufbau, ja, also die oberen 10% haben 50% des Vermögens in Deutschland und es muss ja irgendwo angelegt werden. Und wo legt man das an? Da, wo man gute Rendite kriegt. Jetzt gab es hier aber nicht mehr viel Rendite, ist das Kapital alles ins Ausland geflossen. Viel nach Spanien, viel in die USA, woanders hin. Viel aus Deutschland. Und jetzt haben wir die wahnsinnige Operation machen müssen, weil wir keine Abwicklungsrecht von Banken hatten, dass wir das ganze Kapital gesichert haben, indem wir nämlich die Banken garantiert haben. Der Spaß hat uns 300 Milliarden Euro gekostet. Und hat nur dazu geführt, dass die schon viel hatten, letztendlich deren Vermögen gesichert wurde. Ich will mein Geld zurück. Und deswegen sage ich Ihnen, müssen wir eine Finanztransaktionssteuer einführen. Wir müssen die Vermögen höher besteuern, um letztendlich die Binnennachfrage auch zu stärken, sei es durch Investitionen und andere Dinge. Und wirklich an dieser Stelle auch wieder zu einer Umverteilung kommen. Weil ansonsten passiert nur eins, dass diese spekulativen Anlagen nicht in Deutschland investiert werden, sondern irgendwo auf der Welt. Und wenn es schief geht, zahlen die normalen Leute und das ist nicht akzeptabel.
Jetzt will ich nicht wieder drauf rumhaken, wer die Banken eigentlich auch mit liberalisiert hat, ist ein anderes Thema, aber Herr Schubert, Sie waren jetzt eine Weile still, haben Sie also demütig sich zurückgehalten, weil Sie auch beschimpft worden sind, aber und haben ja auch selbst beschimpft und so weiter, aber es ist ja, geht es hier noch sportlich zu oder können Sie noch nachvollziehen, was hier diskutiert wird jetzt?
Ich kann das schon in Teilen nachvollziehen. Nicht alles, aber also für mich klingen schon die Argumente, die so von links von Ihnen kommen, ein bisschen einleuchtender. Ich würde mich natürlich trotzdem gern nochmal verteidigen, da ich jetzt zweimal angegangen worden bin. Ich habe nicht gesagt, dass alle Politiker bestechlich sind. Ich sage, dass Politiker bestechlich sind. Und ich würde da auch mich...
Nennen Sie mir mal einen Namen.
Ich würde da auch mich...
Einen öffentlichen Namen.
Muss doch nicht. Wir können jetzt Wolf sagen, wir können jetzt, wen gab es vorher? Es kommt ja immer mal was an die Oberfläche. Ich würde da auch mich oder die Piraten nicht ausnehmen. Das ist ein grundsätzliches Prinzip, dass Menschen, denen man Geld anbietet, denen man Geld spendet, irgendwann auch dankbar sind dafür. Das ist psychologisch was, wo sich niemand davon ausnehmen kann. Es gibt eine Studie vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, der das feststellt, das war eine Anfrage von den Linken übrigens, auf die erarbeitet wurde, die das feststellt, dass in allen politischen Ebenen Deutschlands Abgeordnetenbestechung ein echtes Problem darstellt. Deutschland ist eines der letzten 5 Länder auf der Welt, wo es kein Gesetz gegen Abgeordnetenbestechung gibt, was von der CDU jetzt, glaube ich, zum 8. Mal verschoben worden ist, die Besprechung darüber im Bundestag. Es gibt keine genaue Auflistung der Nebeneinkünfte. Jeder Abgeordnete könnte das für sich tun. Er muss nicht warten, bis es eine gesetzliche Regelung gibt. Jeder könnte seine Nebeneinkünfte bis auf den Cent genau angeben, wie das alle Piratenpolitiker in den Kommunalparlamenten und Landesparlamenten tun. Und es gibt eben nach wie vor, Moment, ich wollte beim Thema Korruption bleiben. Ich habe in allen Parteien Menschen kennengelernt, die wirklich interessiert sind, die wirklich was bewegen wollen. Und das Problem ist aber, dass letzten Endes durch Koalitionsverträge und Fraktionszwang letzten Endes diese Leute nicht das tun, was sie tun wollen. Und deswegen geht mein Appell gerade an uns alle hier. Wir sind Kandidaten für ein Direktmandat. Gerade ein direkt gewählter Abgeordneter müsste sich einem Fraktionszwang im Parlament nicht unterwerfen. Und trotzdem sehen wir, dass bei vielen Themen geschlossen in einer Fraktion gestimmt wird, obwohl man von einzelnen Abgeordneten durchaus weiß, dass es nicht ihre eigene Meinung ist, diese da.
Haben wir das auch noch richtig gestellt und geklärt? Können wir jetzt aber und wollen wir nicht ausdiskutieren? Wir haben das Thema sichere Rente und Arbeit. Das Fundament, die Grundlage haben wir besprochen, auch nicht zu Ende. Das ist sozusagen natürlich im Fluss, aber was heißt eigentlich gute Arbeit? Wann fängt gute Arbeit an? Da sagt ja Herr Hose, Ihre Parteikollegen in anderen Runden sagen, naja, jetzt fängt wieder der Überbietungswettkampf an. Wer bietet mehr? Ist das nicht auch ein bisschen diskreditierend, wenn man sagt, naja, wenn der eine sagt 10 Euro Mindestlohn, der andere 8,50 Euro, ist das nicht eine Forderung, die man auch ernst nehmen kann?
Natürlich muss man das ernst nehmen und natürlich muss es gelten, dass jemand, der den ganzen Tag arbeitet, der vollbeschäftigt arbeitet, von seiner Arbeit leben muss. Das ist ja unbestritten, glaube ich, auch hier in dieser Runde. Wo wir uns wirklich auseinander sind, aber das ist ja nun wirklich auch bekannt, ja, dass die anderen Parteien darauf setzen, dass die Politik diesen Mindestlohn festsetzt. Da gibt es dann unterschiedliche Höhen. Ich glaube, das ist schon gefährlich, weil da könnten natürlich populistische Parteien jedes Mal immer noch 2-3 Euro draufsetzen. Und wir sagen eben, dass das die Tarifpartner machen. Die Gewerkschaften, die Arbeitgeber wissen das am besten, wie es geht. Wir in Thüringen haben noch einen draufgesetzt, sagen, okay, wir können uns das sogar flächendeckend vorstellen. Christine Lieberknecht hat einen Vorschlag im Bundesrat gemacht, sagen, wir können uns vorstellen, dass der wirklich einheitlich und flächendeckend ist, aber lasst ihn durch die Tarifpartner, Gewerkschaften, Arbeitgeber aushandeln und dann führen wir den politisch ein.
Funktioniert das, dieses Modell, was Sie beschreiben?
Das funktioniert, glaube ich, ganz gut, weil was viele nicht wissen ist, dass die aktuelle Bundesregierung Schwarz-Gelb die meisten Mindestlöhne eingeführt hat. Unglaublich für viele Branchen. Also
branchenspezifisch.
Genau, branchenspezifische Mindestlöhne eingeführt. Das führt ja so weit, dass die SPD inzwischen auf ihren Plakaten, die ja nicht immer so ganz gelungen waren in dem Moment, einfach der Gebäudereiniger drauf macht und die Gebäudereiniger sagen, Moment Leute, Freunde, wir haben dieses Problem gar nicht. Nebenbei bezahlt die SPD ihren Gebäudereiniger ein bisschen weniger als den Mindestlohn. Aber abgesehen davon, wenn wir den Mindestlohn wollen, und da sind wir uns, glaube ich, einig, müssen wir uns einen klugen Weg überlegen. Und ich will da einfach die Experten, die eben da am Verhandlungstisch sind, nicht übergehen. Und das funktioniert. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. In vielen Branchen hat man sich geeinigt. Dann ist die Politik schwarz-gelb hingegangen und hat gesagt, wir erklären das für rechtsverbindlich. Ist ein guter Weg, der sich bewährt hat und wo ich jetzt nicht erkennen kann, dass da großartige soziale Härten entstehen. Eines muss natürlich klar sein. Wenn es tatsächlich noch Branchen gibt, und da hat aber auch Schwarz-Gelb ganz klar gehandelt, wo tatsächlich solche Dumpinglöhne bezahlt werden, dann muss das verboten werden. Das ist völlig unmissverständlich, sage ich das klar. Und ich sage es nochmal, jemand, der den ganzen Tag arbeitet, muss davon leben können. Für uns gilt aber noch was Zweites, da sind wir uns wahrscheinlich nicht so sehr einig. Wir glauben einfach, dass jemand, der arbeitet, am Ende auch mehr haben muss, als jemand, der nicht arbeitet. Mhm.
Herr Leuinger, wie doch?
Ach, da sind wir uns einig. Das ist so. Aber der Ansatzpunkt ist falsch. Also ich verstehe es einfach nicht. Da sitzt jemand und sagt, ja, es soll allgemeine Mindestlöhne geben. Es ist unsozial, dass jemand von seiner Arbeit nicht leben kann. Es geht nicht, dass jemand 40 Stunden arbeitet und dann, wie gesagt, davon nicht leben kann. Und dann ist die Situation in Thüringen so, dass 45% der Frauen in dieser Situation sind. Und verschließt man davor einfach die Augen und sagt, so, das ist nicht so. Also das kriege ich nie zusammen, zu sagen, die Situation ist in Thüringen ist so, ich will die ändern, aber ich bin nicht dafür, dass eine Regelung kommt, die das ändert. Diesen Widerspruch verstehe ich nicht. Also wenn jemand tatsächlich dafür ist, zu sagen, man soll von seiner Arbeit leben können und sich die Situation in Thüringen anschaut, wie gesagt, 45% Frauen, die für weniger arbeiten, insgesamt 25%, die diesen Lohn nicht bekommen, dann schreit es doch gerade danach, dass man das einführt. Weil da kann man auch nicht argumentieren mit, das hätten die Gewerkschaften doch, oder das sollen doch bitte schön die Gewerkschaften regeln. Ich habe nichts dagegen, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber Löhne aushandeln. Wenn das klappt und wenn das dazu führt, dass die Löhne in einer bestimmten Region in einem Land dann auch so sind, soll man von Staatsseite da auch nicht eingreifen, finde ich auch in Ordnung. Wenn man nun aber seit vielen, vielen Jahren sieht, dass das nicht klappt, dass es eben nicht funktioniert, dass es so und so viele Menschen gibt, die den Lohn nicht bekommen, dass man dann von staatlicher Seite sagt, liebe Leute, wir führen so eine Lohnuntergrenze ein. Das heißt nicht, dass die Tarifparteien weiter über Löhne und auch alles darüber streiten und Arbeitsbedingungen. Man will da nicht eingreifen, aber eine Untergrenze, die was mit Menschenwürde zu tun hat, wie man sich gegen die wehren kann, wenn man das Problem sieht und sagt, ich will das nicht, das kann ich nicht verstehen.
Doch, das kann man deswegen, weil es doch eine Grenze gibt, wo der Staat, wenn Politiker hinkommen, und das haben wir auch in der Finanzkrise, komme ich auch wieder dahin, wenn Politiker glauben, sie sind die Besseren in wirtschaftlichen Dingen, dann gucken wir mal zu den Landesbanken, wie die das gemacht haben, das war irgendwie nicht besonders clever. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, wir führen Mindestlöhne ein und da haben wir einen Überbietungswettkampf, es gibt eine Partei, die sagt 8,50 €, es gibt eine Partei, die sagt 10 Euro, vielleicht wird es bald noch mehr. Die große Gefahr ist eben dann, dass Leute gar keine Arbeit mehr haben, weil die Löhne einfach zu hoch sind und die sich schlicht die Leute nicht mehr leisten können. Doch, aber ich will, dass die Tarifpartner das machen, damit am Ende die Leute wenigstens Arbeit haben, denn es ist natürlich das größte Dilemma, wenn sie gar keine Arbeit haben, dann bezahlt nämlich der Staat sie und auch das so sozial
ist. Wenn ich die Frage von Herrn Lauinger richtig verstanden habe, Herr Hose, ist es ja so, dass es eben noch sehr viele Menschen in prekären Beschäftigungen gibt. Also Aufstocker, wenn also jemand
30.000 in Erfurt sind,
30.000 in Erfurt, die dann normal arbeiten gehen und dann zum Arbeitsamt gehen.
Aber schauen wir doch mal kurz die Fakten an, Herr Rose. Wir hatten noch nie so viel Vollbeschäftigung wie jetzt in Deutschland. Ja, schauen Sie sich Statistiken an, 42 Millionen, so viel gab es noch nie. Wir hatten noch nie so wir haben auch einen ganz klaren, signifikanten Rückgang an diesen sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen. Auch diese gehen zurück, allein 120.000 weniger in den letzten Monaten. Mhm. Also das sind Erfolge. Ich will ja gar nicht sagen, natürlich ist es ein Problem und natürlich ist jeder, der aufstockt, okay, zu viel. Aber nochmal, und das ist auch eine unbequeme Wahrheit, die vielleicht auch nicht jeder in meiner Partei so klar ausspricht, lieber jemand, der aufstockt, als jemand, der gar keine Arbeit hat.
Mhm. Herr Schneider, 20% verdienen die Franzosen mehr. Müsste es in Deutschland so hochgehen, die Löhne? Muss alles um 20% hoch?
Nein, das ist natürlich immer eine Frage auch der Produktivität, die da im Einzelnen dahinter steht und dann natürlich der Lohn ein Stück kostet.
Kann man pauschal nicht sagen.
Kann man nicht pauschal sagen. Generell ist aber einfach festzustellen, dass wir in Deutschland bei den Unternehmen oder in den Branchen, wo es einen geringen gewerkschaftlichen Organisationsgrad gibt, auch ganz geringe Löhne haben. So, und da gibt es einen direkten Zusammenhang. Und deswegen finde ich, dass schon einigermaßen dreist, wenn Sie sagen, die Tarifparteien haben sich dann geeinigt, dann mischen wir uns nicht ein. Ich kann Ihnen nur sagen, im Pflegebereich haben wir einen Unterschied zwischen Ost und West. Und die Arbeit ist die gleiche. Ja, im Mindestlohnbereich. Und in München kriegen Sie sowieso keinen, der für 8,50 Euro im Pflegebereich arbeitet. Ne? Und deswegen will ich, dass es da eine deutschlandweit einheitliche Untergrenze gibt, unter der nicht quasi Arbeit angeboten und gemacht werden darf. Weil selbst Unternehmer, die dann ordentlich zahlen wollen, kommen ja unter Druck von Unternehmern, die einfach Schweinebedingungen zur Verfügung stellen. Und dementsprechend dann auch ihre Arbeitsbedingungen verschlechtern. Der Gelackmeierte ist der Arbeitnehmer, der mit 1100 Euro brutto dann nach Hause geht und vielleicht noch eine Familie hat und dann aufs Amt geht und aufzustocken und sich dort nackig machen muss, damit er noch ein paar Euro kriegt, um überhaupt überleben zu können. Mhm. Das finde ich jedenfalls nicht akzeptabel und es ist in so einem reichen Land wie Deutschland auch überhaupt nicht hinnehmbar. Wiewohl, ich sage nochmal, Erfurt, 30.000 Menschen, die unter 8,50 verdienen.
Frau Stange, Sie wollen Leiharbeit verbieten. Habe ich das richtig gelesen oder habe ich mich da verlesen? Leiharbeit kann doch unter Umständen sinnvoll sein, oder?
Sie haben es richtig gelesen, aber ich möchte noch mal auf die Diskussion, die gerade gelaufen ist, noch mal eingehen. Also Herr Hose, es war einer Ihrer Ministerpräsidenten, der Thüringen dafür gelobt hat, dass wir ein Niedriglohnland sind ohnesgleichen, dass wir hier in Thüringen sozusagen ganz viele Leute haben, die für 4 oder 5 Euro arbeiten und er hat es gelobt und hat versprochen, es kommen en masse Investoren hierher, weil es hier Leute gibt, die für so wenig Geld arbeiten. Was daraus geworden ist, die Konsequenz, das haben Sie in Zahlen gerade genannt, ne? Aufstocker, Verarmung etc. Darum ist es richtig, wenn ein gesetzlicher Mindestlohn von, wir sagen als Linke, 10 Euro wirklich gefordert wird. Und ich war am Montag, ich will das hier nochmal an der Stelle sagen, ich war am Montag bei dem Thüringer Arbeitslosenparlament, das hat getagt im Thüringer Landtag, die haben nochmal ihre Forderungen aufgemacht, auch zu dieser Thematik Arbeit, Rente, soziale Sicherungssysteme etc. Und da kam aus Gewerkschaftsreihen, ja, das ist nicht linke Spinnerei, sondern aus Gewerkschaftsreihen, kam in die Resolution, in den Forderungskatalog, dass man sich perspektivisch für 16 Euro Stundenlohn einsetzen möge, weil es gibt eine Studie von einem Professor, der hat errechnet, wenn es keine 16 Euro Mindestlohn in 30 Jahren gäbe, dann wäre ein Rentenanspruch von weit unter 820 Euro nur gegeben. Und das ist Armut in 20, 25 Jahren. Das ist Armut. Und das sollten wir uns wirklich vor Gesicht halten, dass das berechnet und errechnet ist. Und das muss man auch immer argumentieren.
Stange, mit der zum linken Thema, Spinnerei müssen Sie mir nochmal erklären. Nochmal zurück, Leiharbeit, genau.
Zum Thema Leiharbeit. Ja, ich sage an der Stelle, Leiharbeit ist nicht notwendig. Leiharbeit, Zeitarbeit etc. ist alles mit den Hartz-IV-Gesetzgebungen salonfähig gemacht worden. Und bei Leiharbeit ist es so im Moment, dass viele, die die Leiharbeiter holen, für weniger Geld bezahlen in den Betrieben, dass die Leiharbeiter weniger Ansprüche haben, also Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, dass sie keinen Anspruch haben auf Beschäftigungszeiten im Unternehmen und darum dürfte es meiner Meinung nach Leiharbeit überhaupt nicht geben. Oder ich gehe in dieses französische Modell, wo Leiharbeit mit 20% über den normalen Tarif, der in dem Betrieb finanziert wird, gezahlt wird. Dann hätte es auch keinen Grund, Leiharbeit in einem Betrieb einzustellen. Und wenn es Spitzen gibt, die saisonbedingt sind, dann kann man auch zusätzlich einstellen. Man kann über Betriebsvereinbarungen, hat man die Möglichkeit, ein Zeitkontingent zu erarbeiten, dass man dann in schlechteren Auftragslagen das wieder abbummelt. Also es gibt eine große Variante von Möglichkeiten, wie man dauerhaft gute Beschäftigung in Unternehmen sichern kann, ohne Leiharbeit.
Herr Lauinger, können Leiharbeit, Werksverträge, Minijobs nicht unter Umständen auch sinnvoll sein?
Also ich wäre an dieser Stelle nicht so radikal wie Frau Stange und sagen, Leiharbeit grundsätzlich weg, weil das ich sehe schon einen Bedarf dafür, dass es Unternehmer auch gibt, die möglicherweise manchmal Spitzen haben, zu denen sie mehr Arbeitskräfte brauchen. Aber es muss eben sichergestellt werden, und das ist für mich das Entscheidende, dass diese Menschen nicht ein Drittel weniger oder manchmal nur die Hälfte verdienen. Ich kann damit leben, dass es, wenn es gleiche Bezahlungen und gleiche Rechte gibt und gleiche Arbeitsbedingungen, dass es dann unter Umständen nicht in dem Maße wie jetzt, das wird sich dann auch automatisch zurückbewegen, Leiharbeit geben kann. Also dieses generelle Verbot, weg damit, das wäre mir zu radikal. Bei den Minijobs ist es ähnlich. Die Idee mit den Minijobs war mal ursprünglich zu sagen, wir haben 5 Millionen Arbeitslose, wir haben sehr viel Langzeitarbeitslose. Wie schaffen wir es, dass die vielleicht über solche Jobs auch wieder in Vollbeschäftigung kommen? Das war die Idee, die dahinter stand. Jetzt muss man nach mehreren Jahren sagen, das hat so nicht funktioniert.
Punkt. Die Linke forderte sozialversicherungspflichtig ab dem ersten Euro, ab der ersten Stunde. Mhm. Teilen Sie das auch?
Ja, ich wollte es gerade noch zu Ende ausführen. Und das bedeutet, dass mit den Minijobs Missbrauch getrieben wird. Also es werden volle Arbeitsstellen abgeschafft und 4 Minijobs eingestellt. Das kann nicht der Sinn sein. Und deswegen muss man auch sagen, diese verfehlte Politik, die Minijobs gebracht haben, muss man wieder zurücknehmen. Das heißt nicht, dass man jedem Student, der einen Minijob hat, den auch wieder wegnimmt, weil es gibt durchaus sinnvolle Ansatzpunkte und wo wir uns genau hinschauen. Aber das, was mit Minijobs tatsächlich passiert ist, dass sie, wenn sie in eine bestimmte Verkaufsfiliale oder in ein bestimmtes Geschäft in Erfurt gehen, eben nur noch Minijob-Verkäuferinnen sind, das kann nicht sein. Und das müssen wir wieder zurückführen. Da brauchen wir, da gebe ich Frau Stange recht, deutlich mehr sozialversicherungspflichtige Jobs.
Da ist Nicken auf der linken Seite, die haben sich übrigens also irgendwie instinktiv so gesetzt, aber auf der Seite sind wiederum andersrum, also von meiner Seite, kann man ja zum Glück alles im Radio nicht sehen. Aber ich gehe mal ganz, also von mir aus rechts außen, obwohl es von der anderen Seite wieder links ist. Herr Schubert, in Ihrem Wahlprogramm lese ich bedingungsloses Grundeinkommen bei den Piraten. Was meint denn das, bedingungsloses Grundeinkommen? Ist ja eine Idee, die eigentlich von der katholischen Soziallehre bis zu ganz links vertreten wird. Aber in anderen Parteiprogrammen finde ich das nicht.
Ja, ich hole mal ein kleines Stück weiter aus. Mich stört an der ganzen Mindestlohndebatte eigentlich diese Kopplung dieser zwei Begriffe Arbeit haben und leben können. Also zum einen bin ich nicht der Meinung, dass Arbeit haben, dass es unbedingt ein Haben ist. Es ist zum einen was, dass Leute was tun für die Gesellschaft. Und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt es so ist, dass jemand, der arbeitet, mehr haben muss, denn wir haben heute schon Fälle, wo das nicht so ist. Also gerade Leute, die sehr, sehr viel Geld haben, die können von ihren Zinsen oder Kapitaleinkünften leben, und es ist nicht unbedingt so, dass die wirklich mehr arbeiten als eine Klofrau, die 8 Stunden da irgendwo putzt. Ja, natürlich, jemand, der arbeitet, muss davon leben können, aber jeder muss leben können, auch jemand, der nicht in irgendeiner Form arbeitet. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir Industrialisierung haben, wo wir Computer haben, wo wir Roboter haben, wo wir viele, viele Aufgaben der Gesellschaft automatisieren können, wo wir froh darüber sein können, dass nicht mehr jeder arbeiten muss, weil viele Arbeiten automatisch erledigt werden können. Und hier immer das Leben können an die Arbeit zu knüpfen, das ist meiner Meinung nach eigentlich ein falscher Ansatz. Wir haben aufgrund der Industrialisierung immer weniger Menschen, die arbeiten müssen. Wir können die Gesellschaft heute mit circa 1/4 der Menschen, können wir das Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften. Und viele Arbeit, die Menschen tun, ob sie ihre Verwandten pflegen, ob sie Kinder erziehen, ob sie Kunstwerke schaffen, komponieren, ob sie erfinden, ob sie Denkmalpflege betreiben. Das sind viele, viele Tätigkeiten, die wir nicht als Arbeit haben definieren. Wo wir sagen, eine Hausfrau, die arbeitet nicht. Das stimmt doch nicht, dass die nicht arbeitet. Also jeder Mensch muss leben können. Da ist die Idee eben, dass man allein, dass man Mensch ist, dass man laut Artikel 1 Grundgesetzes Würde hat als Mensch, die nicht antastbar ist, Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf braucht. Und die Idee des Grundeinkommens zu sagen, jeder Mensch, erstmal völlig unabhängig davon, ob er arbeitet, bekommt ein Grundeinkommen, bekommt die Möglichkeit zu essen, zu trinken, ein Dach über dem Kopf. Und jeder, der dann arbeiten geht, jeder, der dann etwas aus sich macht, bekommt davon nichts wieder weggenommen, sondern bekommt das Geld, was er dann erarbeitet, zusätzlich obendrauf. Und dann ist natürlich auch ein Werkzeug wie ein Minijob oder eine Leiharbeit, lässt sich dann viel einfacher aushandeln zwischen Tarifparteien, wenn nicht die Existenz des Menschen daran geknüpft ist.
Herr Hose, das klingt ja erstmal sympathisch. Herr Althaus hat das ja, sowas Ähnliches, Bürgergeld hat er das genannt, auch eingeführt. Also es ist ja gar nicht mal über Partei, also über sowas wird über Parteigrenzen hin diskutiert. Wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe in einer gewissen Höhe, wo man von leben kann, hätten wir auch keine Rentendiskussionen mehr, oder?
Naja, also man muss sagen, ja, es gibt auch bei uns in der Partei Sympathien dafür, wie es in allen Parteien da Sympathien dafür gibt, und ich finde auch, das lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Fakt ist nur eins, dass das, was da bei den Piraten drinnen steht, also auch in den Höhen, ja, die sich jenseits von 1.000 Euro, 1.500 Euro bewegen, dass es schlicht nicht finanzierbar ist. Ich glaube, das kann sich jeder ausrechnen, das wäre zwar ganz schön.
Also ich kann das nicht ausrechnen.
Aber ich muss ja... Ich meine, ganz ehrlich gesagt, wenn Sie 1.500 Euro, oder soll sich jeder mal prüfen, wenn er 1.500 Euro dafür bekommen würde, für nichts, also letztendlich dafür, dass er Mensch ist, dass er da ist, dann würde halt einfach schlichtweg, würden einfach viele zu Hause bleiben. Das finde ich auch nicht, dann auch nicht verwerflich. Nur das Problem ist, das Geld muss halt auch irgendwo erarbeitet werden. Wo er aber recht hat, worüber man nachdenken kann, ist zu sagen, warum guckt man sich nicht an, es gibt sowieso ein Existenzminimum, das garantiert ist, was auch völlig okay ist in unserem Sozialstaat, und warum muss das mit so viel Bürokratie behaftet sein? Aber mal, ich glaube, das sind sehr, sehr, sehr langfristige Fragen, die wir da diskutieren. Ich glaube, die Menschen erwarten auch zu Recht, jetzt bei der Bundestagswahl, weil das Grundeinkommen wird jetzt nach der Bundestagswahl, egal in welcher Konstellation, nicht eingefügt werden, wie soll es denn kurzfristig, wie soll es denn realistisch weitergehen? Und ich glaube, da müssen wir schon ganz genau hingucken. Der Herr Steinbrück hat das beim TV-Duell relativ ehrlich gesagt, das ehrt ihn, dass er an die Pension der kleineren Beamten ran will, weil er das unfair findet, dass da so viel steigt. Herr Gabel hat das dann wieder zurückgenommen, da muss man gucken, wer sich in der SPD durchsetzt, das ist jetzt nicht die Frage. Es gibt viele Versuche, Frau Stange hat es gesagt, sie will an die Minijobs ran, Herr Lauinger hat das ja auch schon angedeutet, das bedeutet eben, da sollten die Studenten mal ganz genau hinhören, das ist dann eben nichts mehr mit 400 Euro mal nebenbei zu verdienen, das ist dann schlichtweg nicht möglich. Und ob jeder Student jetzt gerade eine Zeit hat, eine Vollbeschäftigung zu machen, also Frau Stange hat gesagt, oder das haben Sie auch zitiert, ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig. Das heißt, keine Minijobs für Studenten mehr.
Was ist so schlimm, wenn Studenten auch sozialversicherungspflichtig unterwegs sind? Was
das wollen
ist so
die gar nicht. Daran? Das wollen die in großen Teilen gar nicht.
Wissen Sie das? Ja. Was ist denn so schlimm, wenn ein Student einzahlen würde in eine Rentenkasse?
Weil er gar
wenn
keine
ein Student einzahlen würde schon in die Pflegeversicherung und in die Krankenkasse, ohne dass das jetzt sozusagen über die einfache private Versicherung, wenn er BAföG kriegt. Was wäre der dran so schlimm?
Es geht darum, dass viele Studenten ja gar nicht Vollzeit oder gar nicht viele Stunden arbeiten wollen. Die wollen kurzfristig einen Job haben.
Ja, und die paar Stunden, die wären dann sozialversicherungspflichtig.
400 oder 450,
das ist doch in Ordnung.
Diese 400 oder 450 Euro Jobs sind sehr unbürokratisch, gehen sehr schnell und sichern eben auch solchen Leuten ein schnelles Nebeneinkommen neben dem Studium. Ich glaube, das ist eine gute Sache, die funktioniert und die man nicht kaputt machen sollte. Ich gebe aber Herrn Lauinger da recht, weil wir ja nicht nur kontrovers sein. Und das haben wir auch das hat die Bundesregierung auch gemacht. Wir müssen uns natürlich angucken, wo wird Schindluder getrieben mit solchen Minijobs.
Und was machen Sie dagegen?
Wo gibt es bei Leiharbeit?
Ja, wo denn?
Wir haben natürlich hat
wo gibt's das
die schwarz-gelbe Bundesregierung hat ganz klar hat viele Schlupflöcher gerade bei Leiharbeit zugemacht. Hat gesagt, es geht nicht, dass damit Missbrauch getrieben wird. Ja, und da gab es auch da ganz klare Gesetzesinitiativen. Das wissen Sie ja, Schneider. Sie sind im Bundestag und haben das mitverfolgt.
Die Situation, wie sie ist, Herr Hose. Sie
nein, die Situation ist die, ja, das ist damit Missbrauch gemacht. Und ich erinnere nochmal daran, wer uns das eingebrockt hat, das war nämlich Rot-Grün und ihre Hartz-IV-Gesetzgebung. Und jetzt hat Schwarz-Gelb einige Härten zurückgenommen.
Welche? Sagen Sie mal ganz Moment, konkret,
Moment,
welche.
Herr Schneider, Moment, ganz ich fühle mich immer angesprochen, welche? Wenn Sie Herr Hose sagen. Eingebrockt, was meinen Sie mit eingebrockt?
Nein, Moment.
Hartz-IV eingebrockt, habe ich jetzt so...
Also die Sache ist die, wir reden ja immer über, da kritisieren Parteien Probleme, die ich gar nicht wegdiskutieren will, die sie selber geschaffen haben, das ist Punkt 1.
Eingebrockt, haben Sie gesagt?
Ja, im Sinne von, wer hat denn, das darf man ja in solchen Runden auch immer nicht vergessen, wer hat denn diese ganzen Gesetze, Minijobs etc., Leiharbeit, wer hat denn das alles eingeführt? Und ja, wir haben dazu gestimmt. Wir haben dazu gestimmt, weil wir gesagt haben, und das hat die Kanzlerin, habe ich ja vorhin auch richtig gesagt, die Kanzlerin auch richtig festgestellt hat, weil es zum großen Teil sinnvoll war. Aber es gab Härten. Aber die Härten haben bitteschön diese Parteien diese Parteien verursacht. Und wir haben ganz klar in der aktuellen Legislaturperiode, die jetzt vorbeigeht, Härten rausgenommen. Ich will ein Beispiel nennen, weil der Herr Schneider...
Ich bin ganz gespannt.
Ja, können Sie gern sein. Ja. Wir haben zum Beispiel gesagt, wenn ein Unternehmen hingeht und mit seine Leiharbeiter immer und immer und immer wieder verlängert und ihnen eben keine Versicherung, sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle angeht, das geht nicht. Irgendwann muss es gestoppt werden. Eine ganz klare Gesetzesinitiative von Schwarz-Gelb.
So, also bevor Herr Schneider hat gesagt, er geht gleich, jetzt weil er sauer ist oder aufgeregt, wie auch immer, da müssen wir das Thema wechseln, Rente, wo es ja auch damit zusammenhängt. Das ist nämlich unser letztes Thema, wir haben bloß noch ein paar Minuten Zeit, das Rentensystem. Funktioniert das noch, Herr Schneider? Muss das umgebaut werden? Wo krankt es?
Nee, ich find das so unglaublich dreist, wie Herr Rose hier auftritt und behauptet, in allem Guten ist die Bundesregierung, hat die Bundesregierung die Verantwortung. Alles Schlechte dieser Welt ist also immer von der SPD gekommen. Immer. Also gehen Sie mal in sich. Ja? Wissen Sie, ich hatte heute jemand am Stand, der verdient 7,50 als Leiharbeitnehmer. Und wissen Sie, wo der arbeitet? Hier in Thüringen im Unternehmen. Wird von ganz vielen Getränkehändler, den kennen Sie alle. Und der ganze Logistikbereich ist ausgegliedert in eine Leiharbeitsfirma. Und das nehme ich so hin. Ich finde das asozial. Ja, wir wollten das so machen, wie Herr Lauinger das gesagt hat, für Spitzen im Weihnachtsgeschäft. Es wird asozial benutzt, um normale Arbeitsverhältnisse wegzubringen. Deswegen ganz klar, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Haben wir im Bundestag eingebracht, haben Sie dagegen gestimmt? Haben Sie dagegen gestimmt? Von wegen verbessert. Heißt.
Rentensystem, also die Frage, also vielleicht, Mensch, das ist richtig, es scheint Wahlkampf zu sein, oder? Die Emotionen schwappen, ich finde es gut, Herr Lauinger, Sie können noch lachen, aber damit Herr Schneider sich ein bisschen beruhigen kann, Herr Lauinger, das Rentensystem, ist ja klar, demografischer Wandel, es gibt, also es zahlen weniger ein, mehr Rentnerinnen und Rentner kommen, wollen Geld haben, haben Recht auf Geld, da ist doch echt was im Argen, oder?
Ich bin mir sicher, dass von den Sozialversicherungssystemen, die wir haben, in 5 Jahren nicht mehr das Arbeitslosigkeit das große Thema sein wird, sondern das große Thema wird Renten und Pflege sein. Da braucht man sich wirklich nur die demografische Situation in diesem Land anschauen und weiß und drauf schauen, wie viele Menschen in den nächsten 10 Jahren in Ruhestand gehen werden, wie viel dann noch auf dem Arbeitsmarkt sind, dann weiß man, dass da ein Riesenproblem ist. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, dann muss man sagen, dass man dieses Problem bestimmt nicht nur an einer Stellschraube löst. Mhm. Also es wird so sein müssen, nach meiner Einschätzung, dass es sowohl bei den Menschen, die dann in Ruhestand gehen, so sein wird, dass es wahrscheinlich bis auf bestimmte Berufe, die würde ich an der Stelle ausdrücklich ausnehmen, aber es nicht so funktionieren wird, dass man wieder alles auf 65 zurücknimmt. Da weiß ich, da bin ich vielleicht auch kontrovers zu den Gewerkschaften, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird.
Man kann pauschal nicht sagen, 67, 65, Sie als Richter können länger arbeiten, also wenn Sie...
Ist meine Meinung. Also, dass man da vielleicht eher schauen muss, aber pauschal zu sagen, alle Verlängerungen der Lebensarbeitszeit wieder zurück, wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, allen jungen Menschen die Beiträge zur Rentenversicherung dramatisch zu erhöhen, damit die Renten der dann älteren Menschen gezahlt werden können. Okay. Ich glaube, man braucht auch einen höheren Steuerzuschuss dazu, aber man muss endlich auch mal ehrlich sagen, wir steuern da auf ein Riesenproblem zu. Da wird es keine einfache Lösung geben. Ich glaube, man muss den Steueranteil erhöhen. Man wird nicht pauschal alles wieder vom Rentenalter zurücksetzen können. Und man muss sich auch darauf einstellen, dass es wahrscheinlich auch für die Sozialversicherungsanteil Rente nicht einfach sein wird, den bei den jetzigen Beiträgen zu halten. Mhm.
Herr Schneider, darf ich?
Ja. Eine Sache noch, die mir aber wichtig ist, es ist trotzdem so, dass die Löhne, die jetzt die letzten 20 Jahre gezahlt worden sind, dazu führen, dass es extrem niedrige Renten teilweise geben wird. Mhm. Deshalb sagen wir auch ganz klar, wer 30 Jahre in diese Rentenkasse eingezahlt hat und da zählt auch Kindererziehungszeiten dazu, der muss mindestens eine Rente von 850 Euro kriegen. Und da muss auch ein Unterschied sein zu der Grundsicherung, nur, weil das muss so sein. Wer wirklich so lange gearbeitet hat, den können wir nicht mit weniger Geld in die Rente schicken.
Herr Schneider, Lohnzurückhaltung und Rente hängt zusammen. Ist das richtig?
Ja, das hängt zusammen. Man kann auch nicht im Nachhinein, wenn man 20 Jahre lang niedrigste Löhne nur hatte und eben keine Reallohnzuwächse, sondern Verluste bei den normalen Einkommen, kann man auch nicht erwarten, dass die Renten danach hoch sind. Und deswegen kann Rentenpolitik auch nicht einfach mal sagen, am Anfang lassen wir die Leute bluten und dann kriegen sie nicht so viel Geld, nämlich da in der Lohnphase, in der Arbeitsphase, aber dann in der Rente stufen wir es dann hoch. Das funktioniert nicht. Sondern wir haben in der Rentenversicherung nur das Geld, was vorher im gleichen Monat eingezahlt wurde. Das heißt, steigen die Löhne, steigen natürlich auch die Möglichkeit, die Rentenversicherung zu stabilisieren. Und natürlich auch das ein oder andere, was ich für notwendig halte, auch zu finanzieren. Und wir reden ja nicht mehr bei dem Problem nicht mehr von den Rentnern, die zur Wendezeit in Rente gegangen sind, die noch ordentliche Renten hatten. Meine Oma zum Beispiel. Ja. Sondern sie kommen Leute und zeigen einem den Rentenbescheid und dann wird es grauselig, ja, die lange gearbeitet haben. Mit teilweise Unterbrechung, aber eben schlechten Löhnen. Und da finde ich, muss man Mindestgrenzen einziehen, dass sich Arbeiten auch lohnt. Und wir haben eine Grundsicherung, die ist 650 Euro Pi mal Daumen. Und da gibt es viele Leute, die nach 30, 35 Jahren da nicht drüber sind im Rentenanspruch. Und ich finde, dass diejenigen einfach mehr haben müssen, weil ansonsten, und deswegen sagen wir 850 Euro Mindestrente für diejenigen, die 30 Jahre eingezahlt haben, dass das Leistungsprinzip da auch wieder gilt und nicht letztendlich die Leute sich irgendwann sagen, ich gucke jetzt mal, sie kriegen ja mal den Rentenbescheid jetzt zugeschickt, wenn sie Arbeitnehmer sind. So, und dann gucken sie, was sie so verdienen und wie viel es vielleicht noch wird. Dann sehen sie, kommen im Endeffekt 650, 700 Euro raus. Dann frage ich, warum zahle ich eigentlich 20% Rentenversicherungsbeitrag? Mach mich scheinselbstständig, nehme 20%, spare ich mir und zahle es nicht in die Rentenversicherung. Ich
will nicht so eine Tipps geben jetzt hier. Hm?
Ja, ich will das verhindern, dass das so passiert.
Ja.
Aber Menschen handeln ja manchmal auch nach dem eigenen Portemonnaie in der Individualentscheidung. Und ich finde, da muss klar sein, dass es sich lohnt, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, dass man im Endeffekt auch was davon hat. Das ist ganz wichtig, neben auch der Frage der Ost-West-Angleichung, die jetzt nach 23 Jahren einfach wirklich auf dem, nicht nur in den Koalitionsvertrag gehört, wie bei Schwarz-Gelb, sondern tatsächlich auch umgesetzt. Und ich sage Ihnen, das war nicht einfach, das auch gegen meine westdeutschen Parteigenossen durchzusetzen, weil dort wird das Problem nämlich ganz anders diskutiert in der Bevölkerung im Westen.
Mhm. Herr Hose, das Thema Rente und Arbeitsmarkt lässt sich nicht trennen, oder? Es ist untrennbar miteinander verbunden, wird aber oft in der Diskussion getrennt, weil es dann um Rente mit 67 und die Höhen geht. Eigentlich geht es hier um Arbeitsmarktpolitik, oder?
Naja, das ist ja so eine Plattitüde, alles hängt mit allem zusammen, natürlich hängt das zusammen.
In dem Fall ist es schon so,
oder? Natürlich hängt es zusammen, aber was hier noch viel wichtiger ist, ist einfach die demografische Entwicklung, die kann man nicht wegdiskutieren. Wir haben, Gott sei Dank, werden die Leute immer älter, Gott sei Dank ist der medizinische Fortschritt so. Das ist eine sehr positive Entwicklung, weil es häufig als Problem dargestellt wird, das sehe ich gar nicht so. Aber das führt natürlich zu der Herausforderung und da bin ich ein junger Mensch und das ist auch, wie Herr Schneider sagt, auch in meiner Partei so. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessen und wir als junge Menschen gucken natürlich auch ganz genau hin, dass wir sagen, es ist natürlich richtig, dass jemand, der sehr lange gearbeitet hat, davon leben muss. Aber es ist genauso wenig richtig, dass jemand, der jung ist, nicht unglaublich viele Rentenbeiträge zahlen kann. Also wir müssen da wirklich schauen, dass wir einen Ausgleich kriegen. Und da will ich auch Herrn Lauinger gerne recht geben. Ja? Das wird keine einfache Lösung, da kommt keine einfache Lösung. Da werden alle Abstriche machen müssen. Das ist einfach ehrlich. Es ist unehrlich zu sagen, es wird eine gewisse Rentenhöhe noch dauerhaft geben. Also meine Generation, die würde sich wahrscheinlich mal freuen über diese Renten, Mindestrenten, die hier gerade diskutiert werden. Da muss man privat vorsorgen, wenn man das kann. Wenn nicht, muss der Staat einen da unterstützen. Stichwort Riester-Rente. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich aber auch so sein muss, das habe ich vorhin gesagt, jemand, der arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Das heißt, ich kann natürlich Sozialbeiträge nicht unendlich erhöhen. Wir werden das bei der Krankenversicherung genauso erleben, weil da die Kosten auch immer höher werden, wir werden das bei der Pflege erleben. Deswegen müssen wir hier zukunftsfähige Lösungen finden. Die werden aber nicht am Ende heißen, alle kriegen die Rente, die sie wollen und jederzeit nur so wenig Sozialbeiträge, wie sie wollen. Das ist unehrlich und das sollte man auch nicht versprechen.
Wir kommen jetzt in die letzte Runde und zwar für die Sendung. Wir geben dann sozusagen ins Publikum, diskutieren noch ein bisschen weiter. Deswegen abschließend nochmal bitte von allen Beteiligten hier, warum gerade am 22. September das Kreuzchen zum Beispiel bei Manfred Schubert machen
für die Piraten. Ich würde mich dann auch nochmal zur Rente äußern.
Ja, können Sie dann gleich machen im Abschlussstatement. Herr Schubert, warum gerade Sie und warum gerade die Piraten?
Piraten ja, weil wir für Transparenz stehen, für mehr Bürgerbeteiligung, für Gesetzgebung gegen Korruption und Abgeordnetenbestechung.
Kurz und knackig. Sie müssen jetzt für Frau Tillmann sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie es dürfen oder können, Herr Hose, aber machen Sie es einfach.
Ach, ich spreche einfach mal für die Union als Ganzes. Ich glaube, dass Deutschland auf einem guten Kurs ist. Wir haben gute Jahre für Deutschland erlebt. Angela Merkel hat uns stabil durch diese Krise geführt. Wir haben mehr Beschäftigung, wir haben Wachstum, wir haben bald einen schuldenfreien Haushalt. Wir haben auch hier in Erfurt große Investitionen des Bundes erlebt, in Kitas, in die kommunale Infrastruktur allgemein. Ich glaube, es gibt keinen Grund für einen Wechsel. Ich glaube, es ist Zeit, auf Stabilität zu setzen, es ist Zeit, auf Wachstum zu setzen. Und deswegen kann ich nur empfehlen und darum bitten, überhaupt wählen zu gehen. Da gebe ich der Gewerkschaft vollkommen recht. Dann werden die Extremisten am Ende nicht stark werden. Aber ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, mit beiden Stimmen und die Union und Antje Tillmann zu wählen, damit es weiter in Deutschland vorangeht.
Dieter Lauinger, Bündnis 90 Die Grünen.
Ich würde meinem Vorredner recht geben, wenn er sagt, es ist nicht alles oder es ist nicht alles schlecht in diesem Land. Es wäre auch ein falsches Bild gezeichnet. Aber wir haben eine Situation, dass sich die soziale Schere auseinanderentwickelt hat, dass es soziale Missstände inzwischen gibt. Ich habe immer so ein Beispiel, habe ich schon mehrfach gesagt. Es gibt so ein Pendel und es ist sehr stark in eine Richtung ausgeschlagen in den letzten Jahren. Und ich bin der Meinung, das muss wieder zurück. Das heißt, wir müssen uns um so Dinge kümmern, wie wir es jetzt auch diskutiert haben, wie Mindestlöhne und auch höhere Steuern, damit die Leute, die mehr leisten können, auch mehr für die Gemeinschaft leisten. Diese sozialen Sachen sind sehr, sehr wichtig. Uns Grünen sind natürlich, das ist unsere Kernbotschaft oder das, was uns mal dazu geführt hat, dass wir uns gegründet haben, Umwelt und Natur. Das kommt in der ganzen Diskussion manchmal ein bisschen zu kurz. Sowas wie die Energiewende ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Projekt für dieses Land. Umwelt und Klimaschutz sind ganz wichtige Faktoren. Nachhaltiges Wirtschaften ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir brauchen auch eine modernere, offenere Gesellschaft. Wir brauchen mehr Menschen aus anderen Ländern, die gerne hierher kommen. Das sind alles so Faktoren, die man, glaube ich, nur mit Grüne bekommt, über die reine soziale Frage hinaus. Deshalb wäre es schön, wenn Sie uns am 22. die Stimme geben würden.
Frau Carola Stange, jetzt können Sie die Rentenproblematik auch noch mit unterbringen. Warum gerade Sie und warum gerade die Linke?
Ich bin jetzt sozusagen fast vom Stuhl gesprungen vor lauter Initiative, was das Thema Rente angeht. Und da können Sie mir glauben, ich bin seit 23 Jahren in der Sozialpolitik und habe da so manche Höhen und Tiefen mitgemacht. Und ich fand das jetzt schon ein bisschen dreist. Die drei Personen, die sich zur Rente geäußert haben, sind diejenigen gewesen, die am Rentensystem in den letzten 23 Jahren, je nach Kassenlage, immer geknapst und geändert, gekürzt und verschlechtert haben. Das will ich an der Stelle auch nochmal eindeutig sagen. Da sind Ausbildungsjahre, mal von 10 haben wir angefangen, gleich 90 sind die runtergekürzt worden, jetzt nur noch auf 3. Da werden keine Beiträge mehr bezahlt für Leute, die in Hartz IV sind und. Ich könnte die Palette auseinanderreißen und sagen, Freunde, hier wart ihr mit Schuld, hier hattet ihr politische Verantwortung und ihr seid schuld. Wenn heute Renten zu Armutsrenten sich entwickelt haben, das ist politisch gemacht. Und ich sage an der Stelle auch ganz eindeutig, die Angleichung Ost und West, wenn die nicht sofort und ganz schnell kommt, hat das auch Auswirkungen auf niedrige Renten hier im Osten, weil diese Unterschiede, die rund 10%, die jetzt der Rentenpunkt West höher ist wie der Rentenpunkt Ost, die haben Auswirkungen auf unsere aller Renten. Das sind nicht nur Sie, die hier sitzen, sondern auch auf die jungen Leute, die heute einzahlen. Und darum braucht es sofort die Angleichung. Und es gibt Modelle. Und da bin ich schon immer ein bisschen entsetzt, Herr Schneider und auch Herr Lauinger in Person von den Grünen. Sie hätten zustimmen können. Es gab Anträge auch von meiner Fraktion in den zurückliegenden 4 Jahren, was die Angleichung anbelangt. Die haben Sie einfach nicht mitgestimmt in den Deutschen Bundestag. Das ist auch ein Stückchen mit Verantwortung genommen, wenn es zu einer schlechter Stellung kam. Und es war durchgerechnet und durchdiskutiert. Und darum, genau aus diesem Grund, weil sozial wichtig ist, sozial die nächsten 4 Jahre in einen Deutschen Bundestag, soll am 22. September mit der ersten Stimme Carola Stange gewählt werden, weil ich für 100% sozial stehe, weil ich eine Erfurterin bin und in Weimar verankert, die vor allen Dingen für die hier wohnenden Bürgerinnen und Bürger ansprechbar ist und auch ansprechbar bleiben wird, die für Angleichung der Renten Ost und West steht, die für die Abschaffung der Rente mit 67 steht, die für 10 Euro Mindestlohn steht und die auch sagt, nein, keine Kriegseinsätze in der Welt, raus aus der NATO, das sind entscheidende Punkte, die uns im Vergleich zu meinen Mitbewerbern unterscheiden und darum erste Stimme Stange, zweite Stimme Die Linke.
Carsten Schneider von der SPD.
Ja, also Frau Stange hat zu Beginn ja gesagt, dass sie die beste Oppositionspartei ist und es auch bleiben wird. Das glaube ich auch und ich will Ihnen den Titel nicht streitig machen. Denn mein Ziel ist es nicht, in der Opposition zu sitzen, sondern wir haben ein Regierungsprogramm gemacht, das wir in der Regierung umsetzen wollen. Das ist meine Vorstellung von Demokratie, dass ich auch die Verantwortung für danach übernehme. Und da gibt es Unterschiede oder da gibt es klare Punkte, für die ich stehe. Das ist ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro. Das ist die Frage nicht nur des Biedermeiers, wie ich hier bei Herrn Hose gehört habe. Alles muss so bleiben, wie es ist. Es darf sich nur nichts ändern. Wir werden uns ändern müssen und wir werden auch anfangen müssen, uns da ein bisschen zu bewegen. Insbesondere die ungleichen Chancenverteilung zwischen den Kindern, in welchem Elternhaus sie groß geworden sind, in diesem Land deutlich zu ändern. Dass die, die nicht das Glück hatten, bei reichen Eltern aufgewachsen oder geboren zu werden, dass sie die gleichen Chancen bekommen. Und das bekommen sie nicht. Das ist für mich die entscheidende Zukunftsaufgabe, die ein Sozialstaat leisten muss. Und dafür setze ich mich ein.
Und ich danke allen in der Runde. Am 22. September im Rathaus werden wir uns hoffentlich wiedersehen. Da gibt es eine Live-Übertragung und werden die ersten Ergebnisse uns anschauen. Ansonsten dann danke für die Aufmerksamkeit